Guten Morgen. Und wisst ihr, ich bin ein bisschen erleichtert, dass wir keine Gäste haben. Nein, ganz. Ich nehme euch mal mit so. Ne? Also letzten Sonntag hat Ewald die Reihe über den ersten Thessalonicher Brief beendet. Und heute ist ein freies Thema dran. Und ich habe vor 2 Wochen das letzte Mal gepredigt und ich hatte so gesagt, oh Herr, was ist denn dran? Und dann kam mir so der Gedanke, es ist auch schon Mittwoch, Fasten könnte dran sein. Und ich habe so einen Text aufs Herz bekommen und habe gedacht, gut, das passt. Und dann kam eine Woche, Hanau, ein psychisch kranker Mann, von Rassismus getrieben, erschießt insgesamt 11 Menschen. 9 mit Migrationshintergrund, seine Mutter, sich selbst. Volkmarsen, ein Mann rast in der Zuschauermenge eines Karnevalsumzugs, ganz viele Verletzte. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass das Verbot zur Sterbehilfe verfassungswidrig ist. Das Coronavirus erreicht Baden-Württemberg. In den Fußballstadien geht es schrecklich zu. Und dann habe ich mich gefragt, bringt es denn in diesen Umständen uns weiter, wenn ich heute übers Fasten rede? Ist es wirklich dran? Hilft es jemandem? Und dann habe ich mal angefangen, mich mit dem Text zu beschäftigen, den Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Und es ist Jesaja 58. Und Jesaja hat auch in einer sehr turbulenten Zeit gelebt, einer Zeit voller Umwälzungen, einer Zeit, die sehr unruhig war. Er lebte circa im 8. Jahrhundert vor Christus. Israel war zweigeteilt. Es gab ein Nordreich, ein Südreich. Im Nordreich, das wurde im Jahr 722 vor Christus vom assyrischen Weltreich besiegt und die Bevölkerung wurde deportiert ins Exil geschafft. Und das Südreich schien ebenfalls zu zerbrechen und unter assyrische Herrschaft zu fallen. Das konnte noch abgewendet werden. Aber es war eine Zeit des moralischen Zerfalls, der sozialen Ungerechtigkeit und der religiösen Heuchelei. Und die Weltmacht Babylon kam auf. Und in diesen politischen Kämpfen und dem geistlichen Niedergang stand Jesaja auf. Im Auftrag Gottes, um dem Volk in Juda eine Botschaft zu überbringen. Und die lautete, vertraut auf Gott. Vertraut dem Gott, der uns durch Mose und David ein Königreich versprochen hatte. Er mahnte sie eindringlich, sucht nicht eure Sicherheit in Bündnissen mit Ägypten als Schutzmacht oder einer ausländischen Macht. Denn Gott ist der einzige Schutz, den wir brauchen. Er erinnerte sein Volk an das besondere Verhältnis, das sie zu Gott haben, weil sie das Volk des Bundes sind. Im Bund mit Abraham hatte Gott versprochen, dass Israel ein besonderes Verhältnis zu ihm hat, dass sie das Land Kanaan erhalten werden und dass sie ein Segen sein werden für andere Völker. Und dann ist da noch der Bund, den Gott mit Mose geschlossen hatte. In 5. Mose lesen wir, dass Gott Israel segnen wird, wenn sie sich an seine Gebote halten. Aber Gott warnt auch davor, dass sie einen Fluch erleben werden, wenn sie sich nicht an Gottes Gebote halten. Und zu diesem Fluch gehört auch die Vertreibung aus ihrem Land. Und ich bin überzeugt, die Menschen in Juda damals, die hatten die Vertreibung der Menschen im Nordreich vor Augen. Die wussten ganz konkret, was das heißt. Und was passiert, wenn der Ungehorsam überhand nimmt. Aber Gott hat immer die Tür aufgemacht und gesagt, wenn ihr umkehrt, könnt ihr auch wieder in den Segen kommen. Und in diese unruhige Zeit spricht Jesaja hinein. Er ruft die Menschen seiner Generation zurück. Da, wo die Menschen sich von Gottes Geboten losgesagt haben, ruft er zur Umkehr. Gleichzeitig weiß er aber, dass auch Juda ins Exil gehen wird, weil ihm das Gott schon in der ersten Begegnung mit seiner Berufung gesagt hat, es wird so kommen. Gott hat Jesaja berufen, sein Volk zur Umkehr zu rufen und hat ihm gleichzeitig gesagt, es wird vergebens sein. Er hat einen Auftrag gekriegt und er hat gesagt, die Ohren werden verstopft sein, die Herzen werden verstockt sein. Und Jesaja hat trotzdem diesen Auftrag angenommen. Und Jesaja hat so eine ganz weite Sicht. Er weiß, dass das Exil kommen wird und er spendet schon im Voraus den künftigen Exilanten einen Trost. Er sagt, es wird nicht das Ende sein. Er weiß darauf hin, dass Gott sein Volk wieder zurückbringen wird. Und mir ist es heute Morgen einfach wichtig, dass wir erstmal verstehen, in welche Zeit hinein der Text, den wir uns anschauen werden, geschrieben wurde, bevor wir dann versuchen, das auf uns zu übertragen. Und deswegen bin ich ein bisschen froh, dass keine Gäste da sind, weil ich glaube, das ist schwierig zu verstehen, ohne einen gewissen Hintergrund zu haben. Jesaja hat Gegenwart und Zukunft im Blick, als er diesen Text schreibt. Und das Volk war in weiten Teilen zwiegespalten. Es waren schwierige, unsichere Zeiten. Und doch scheint es so, dass das Volk nach Gott fragt und irgendwie gleichzeitig doch ganz weit weg ist. Was ist da los? Ich möchte euch mal den Text aus Jesaja 58, die Verse 1 bis 12 vorlesen. Ihr kriegt es auch an die Wand. Und es tut mir leid, ich mute euch das jetzt heute mal zu, ein ganzes Kapitel mit anzuhören. Aber so kraftvoll, so schön, so tief. Hört einfach mal zu. Verkünde es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang, halte dich nicht zurück. Verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreif doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen: Die, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Es sind Bilder, die so viel ausdrücken, was möglich ist bei Gott. Und ich möchte mit euch mal so ein bisschen durchgehen durch diesen Text. In dem ersten Teil fordert Gott zunächst, dass die Verfehlungen seines Volkes laut verkündigt werden. Die Sünde soll benannt werden. Ist doch echt beschämend. Aber was ist Gottes Ansinnen dahinter? Es kommt zum Ausdruck, dass das Volk Gott sucht und versucht, nach seinen Wegen zu fragen. Und gleichzeitig bringt Gott zum Ausdruck, irgendwie stimmt was nicht. Man könnte meinen, wenn sie nicht wissen wollen, wie es weitergeht, dass sie Interesse an mir haben, aber irgendwie scheinen sie so weit weg zu sein. Das Volk verhält sich so, als ob es schon gerecht wäre und das Recht Gottes nicht verlassen hätte. So, als ob sie wirklich zu Gott gehörten. Aber Gott hat da eine andere Sicht der Dinge. Er empfindet das Volk als unehrlich und unaufrichtig. Und deshalb ist es notwendig, die Untaten klar beim Namen zu nennen, um ein Bewusstsein zu schaffen. Wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin, kann ich auch nicht umkehren. Aber Gott lässt sich nicht täuschen. Er weiß zu unterscheiden zwischen äußerlicher Pflichterfüllung und Gehorsam aus innen heraus. Wisst ihr, Gott hat da Erbarmen, weil er möchte ihnen helfen. Helfen zu verstehen. Er nimmt sie auch in ihrer Frage ernst. Hey, wir fasten doch und warum siehst du das nicht? Wir kasteien uns, wir quälen uns. Warum reagierst du nicht darauf? Und ich glaube, sie hatten da schon sehr konkrete Vorstellungen, wie Gott auf ihr Fasten, auf das in Sack und Asche gehen, reagieren sollte. Und es hat so den Einschein, dass sie sich durch dieses Fasten Gottes Segen und sein Wohlwollen erdienen und erzwingen wollten. Weil das Äußere, die äußere Handlung, die war ihnen wichtig. Aber sie haben dabei nicht begriffen, dass es nicht der richtige Weg ist, dass da eine falsche Haltung dahinter ist. Fasten, was ist das eigentlich? Verzicht auf Nahrung? Fasten ist eigentlich ein Ritual der Selbsterniedrigung. Ich nehme mich zurück, ich schaffe Raum für etwas anderes. In der Bibel fasten Menschen zum einen als Ausdruck von Trauer und Sühne. Das erleben wir bei David, der ja mit der Bathseba Ehebruch begangen hat. Und die Bathseba hat dann ein Kind bekommen und Gott hat gesagt, dieses Kind wird sterben müssen. Und David hat seine Schuld bekannt und er hat angefangen zu fasten, um das Leben seines Kindes zu retten und zu sagen, Herr, ich tue Buße. Und ich faste darüber. Aber Gott hat seinen Entschluss damals nicht zurückgenommen. Das Volk in Ninive, wo Jona hingesandt worden ist. Jona hat dieser verdorbenen Stadt die Umkehr gepredigt. Und der König hat es gehört und hat die Schritte gegangen und gesagt, ja, wir sind falsch gewesen. Wir haben Sünden begangen. Lasst uns Buße tun. Und sie sind in Sack und Asche gegangen und haben um Gnade gefleht vor Gott. Und Gott hat sich damals erbarmen lassen. Im Alten Testament finden wir, dass Gott ein Fasten angeordnet hat. Einen Tag, am großen Sühnetag. Da enthielt das Gesetz Gottes für die Nation Israel die Bestimmung, dass sie am jährlichen Sühnetag fasten sollen. Bei diesem Anlass war es angebracht zu fasten, weil die Israeliten daran erinnert wurden, dass sie unvollkommen waren und Gottes Vergebung benötigen. Dafür hatte Gott damals zu dieser Zeit das Fasten eingesetzt. Es gibt auch noch verschiedene Arten von Fasten. Auf die möchte ich jetzt aber hier gar nicht eingehen, weil die mit unserem Text nichts zu tun haben. Aber wisst ihr, ich finde es schon interessant. Gott hat Feste angeordnet, die gingen 7 Tage lang. Es gab das Pessachfest, es gab dieses Fest zur Einweihung des Tempels. Ja, das waren große, lange Feste. Aber zum Fasten hat er nur einen Tag angeordnet. Was aber gar nicht geht von der Bibel her ist, ein Fasten, um gewohnheitsmäßiges Sündigen auszugleichen. Und das haben wir hier bei diesem Volk in Israel, in Juda. Und genau das haben die Menschen gemacht. Wenn wir lesen, was sie alles nicht getan haben, sie haben sich nicht an die Gebote Gottes gehalten. Das kommt da zum Ausdruck, wenn wir das lesen. Sie haben einander unterjocht, sie haben einander unter Druck gesetzt, sie haben gestritten, sie haben gezankt, sie haben dem Hungrigen nichts zu essen gegeben, sie waren nicht gastfreundlich. Alles Dinge, die Mose dem Volk gelehrt hatte, was sie tun sollen. All das haben sie nicht getan, aber wir fasten ja. Also sie fasten und demütigen sich selbst. Und sie haben auch Angst und sagen, Herr, du siehst es ja gar nicht, was passiert da nicht? Und Gott antwortet dann drauf. Er bemerkt, dass sie fasten und doch in ihrem Ungehorsam verharren. Sie betreiben das Fasten quasi als eine geistliche Übung, als ein Ritual, als ein Extra. Sie fasten und tun gleichzeitig Dinge, die Gott missfallen, das Streit, Zank, Unterdrückung. Und er fragt sie, glaubt ihr wirklich, dass das ein Fasten ist, an dem ich gefallen habe? Dass ihr was extra tut und aber das eigentlich Grundlegende lasst? Gott lässt sich davon nicht beeindrucken, dass die Menschen sich kasteien oder mit hängendem Kopf herumlaufen, sich in Sack und Asche kleiden. Das sind Äußerlichkeiten. Manchmal hilft eine Äußerlichkeit, eine innere Haltung darzustellen. Aber hier ist es nicht der Fall. Und wisst ihr, Jesus nimmt genau diese Gedanken dann später in der Bergpredigt auch wieder auf und sagt, wenn du fastest, dann kleide dich nicht wie die Heuchler in Sack und Asche. Wenn du fastest, dann mach kein trübes Gesicht. Sondern dann sagt er, zieh dich ordentlich an, wasch dein Gesicht und geh fröhlich deiner Wege und der Vater im Himmel wird dein Herz sehen und dir den Lohn geben. Gott macht ganz deutlich an dieser Stelle, dass in seinen Augen Fasten was ganz anderes ist. Und ab diesem Vers 6 beschreibt Gott eigentlich, wie ein Fasten aussieht, das ihm gefällt. Fasten ist ein Ausdruck dessen, dass sich selber zurückzunehmen, der Demütigung, das ist eine innere Haltung. Eine Zeit, in der ich Gott Gott sein lasse und nicht Fernsehen gucke mehr, anstatt was anderes zu tun, wo ich faste, wie beim Jonas, ne? Es soll eine Zeit sein, um ihn reden und wirken zu lassen und hier an dieser Stelle ganz bewusst, um ein neues Jahr auch zu seinen Geboten zu finden, zu Gottes Geboten. Mich abzuwenden von falschen Wegen und es anders zu machen. Es sollte eine Zeit der Umkehr sein. Eine Zeit, in der ich mir bewusst werde, was Gottes Gebote sind. Eine Zeit, in der ich ein neues Jahr dazu finde. Neu anfange, gehorsam zu leben, um dies umzusetzen. Und es ist nichts anderes eigentlich, wenn wir das anschauen, als ein Aufruf zur Nächstenliebe. Dem anderen dienen, helfen, da sein. Den anderen höher achten als mich selbst. Ein Fasten, das ihm wohlgefällig ist, zeugt davon, dass derjenige seine Gebote erfüllt. Gott wünscht sich so sehr ein demütiges Herz, dass wir mit unserem Leben uns vor ihm beugen. Und ich finde es schon interessant, dass die Juden damals ausgerechnet mit einem Fastenritual versucht haben, Gott zu beeindrucken. Wisst ihr, so Askese, Fasten, das ist in so vielen Kulturen ein Bestandteil. Und hat immer so diesen Hang, wenn ich mich so sehr zurücknehme, dann kann Gott besonders viel tun. Und irgendwie scheint unser Gott da so ganz anders zu ticken. Wir können uns nicht erdienen, nicht durch, also Luther hat es ja selber erlebt, gell? Der hat gefastet, hat sich gegeißelt, einfach um würdiger zu werden vor Gott. Und es hat nichts genutzt. Er hat es erkennen müssen, es nützt nichts, es hilft nichts. Ja, wenn wir diesen Text nehmen, dann sehen wir, dass sie eigentlich die ganzen 10 Gebote und all die Anweisungen, die Gott Mose gegeben hat, links liegen lassen. Es war anscheinend einfacher für sie, dieses Fastenritual einzuhalten, als im Zwischenmenschlichen und auch im Zwischengöttlichen, zwischen Mensch und Gott, Gottes Gebote zu achten. Das war wohl schwieriger. Ich muss da nochmal auf den Fußball zurückkommen. Ne? Es hat mich schon erschüttert, als Gladbach, also Entschuldigung, ich bin Fußballfan, gell? Ihr müsst jetzt kurz aushalten. Bei dem Spiel von Gladbach war das so, dass der Dietmar Hopp gezeigt worden ist von Fans mit so einem Fadenkreuz. Also wie wenn mit einer Waffe auf ihn gezielt worden ist. Das Spiel musste dann auch unterbrochen werden. An dem Tag war kurz vor dem, also war ein Tag, wo in der Bundesliga ganz besondere Aktionen waren gegen Rassismus und gegen Gewalt von rechts. Auch in dem Stadion. Hat aber nicht da gehindert, dass dann nachher doch noch so ein Plakat aufgerollt worden ist. Gestern war Bayern gegen Hoffenheim und ich schäme mich, heute ein Bayern-Fan zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben auch wieder ganz blöde Plakate hochgehoben. Das Spiel musste mehrfach abgebrochen werden. Was mich noch mehr erschüttert ist, da gibt es ein paar, sage ich mal so Idioten, die Plakate hinhängen. Aber es gab wohl niemanden in dem Block, der Mumm genug hatte, zu sagen, lass das und nimm die Dinger runter. Und es ist genau so wie damals. Man ist nicht fähig, ist im Leben zu leben, aber bei so Aktionen, da ist man dabei. Versteht ihr den Unterschied? Die Zivilcourage fehlt im Erleben, aber wir haben Aktionen und schaffen es nicht, es im Alltag zu leben. Und das ist genau hier auch halt im Geistlichen. Es war einfacher zu sagen, ach, ich faste und dann ist alles gut, aber ich bin nicht bereit, Gottes Gebote einzuhalten. Etwas Abstraktes extra zu tun, ist leichter, als in der Beziehung zu Gott und zu den Menschen aus Gottes Kraft und in seiner Liebe zu leben. Und da muss zu Jesajas Zeiten ein ganz großer Mangel sein, dass er das in diesem Kapitel so dramatisch schildert. Und eigentlich ist die Botschaft auch an uns dann, wenn du dich zurücknehmen willst, dann lass die frei, die du zu Unrecht gefangen hältst. Wenn du fasten möchtest, wenn du dich zurücknehmen willst, dann lass die los, die du unterjocht hast. Wenn du dich zurücknehmen willst, dann lass die Unterdrückten frei. Wenn du dich zurücknehmen willst, dann zerbrecht jedes Joch. Teilt euer Essen mit den Hungrigen und nehmt heimatlose Menschen gastfreundlich auf. Kleidet diejenigen, die nackt sind, und kümmert euch um eure Familien. Das ist der Aufruf zum Fasten, das Gott gefällt. Und eigentlich könnte man sagen, wenn du fasten willst, dann übe Nächstenliebe. Begegne dem anderen in Liebe. Und dann kommen ganz großartige Verheißungen Gottes in dem dritten Teil ab Vers 8. Gott verheißt hier, wenn ihr so fastet, wenn ihr das tut, dann wird eure Stimme im Himmel gehört. Dann wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Oh, Sonnenaufgänge. Mein Sohn beklagt sich jedes Mal, dass ich im Status so viele Sonnenaufgänge habe, weil die mich so begeistern. Und Licht ist im Alten Testament ein Synonym für Segen. Dann wird Segen kommen. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Und hier ist diese geistliche Heilung gemeint, dass dieses Volk wieder hergestellt wird, wenn es wieder ganz auf die Seite Gottes geht. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wow! Das erinnert mich an Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen ein Leben lang. Du wirst rufen und der Herr wird antworten. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Das heißt nicht Perfektion, dass alles hell ist. Es gibt dunkle Stellen nach wie vor, aber wir sind da nicht allein. Dann wird der Herr dich beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Wie oft wünschen wir uns, dass jemand da ist, der uns leitet, der uns auch in widrigen Umständen nahe ist und uns, es schafft, uns Zufriedenheit zu geben. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Das sind ganz, ganz tolle Verheißungen und Bilder und jedes Einzelne wäre wert, darüber eine Predigt zu halten. Und aus diesem Wiederherstellungsprozess wird es möglich sein, dass ein Auftrag erfüllt wird. Ruinen werden wieder aufgebaut, Grundmauern vieler vergangenen Generationen werden wieder errichtet. Da sagen viele, das ist schon die Vision Jesajas für die Exilanten, die dann in Babylon im Exil sein werden, dass sie zurückkommen werden, dass sie diese Hoffnung haben dürfen, dass sie zurückkommen werden und das wieder aufbauen werden. Ja, und dann ganz zum Schluss fordert Gott nochmal sein Volk auf, den Sabbat zu heiligen. Es soll den Tag als Wonne erleben, sie sollen ihn nicht vertun mit Arbeiten und mit leerem Geschwätz. Da steckt dann dieses Vertrauen Gottes hinter. Wisst ihr, bei uns ist Sonntag Feiertag, da arbeiten nur ganz wenige. Aber damals in dieser Gesellschaft konnte man sich entscheiden, ob ich arbeite oder nicht. Und wenn ich gesagt habe, ich will den Sonntag oder den Sabbat heiligen, dann hieß es auch, ich verzichte bewusst auf meine Einnahmen. Ich verzichte bewusst auf meinen Ertrag und ich vertraue, dass Gott mich versorgen wird. Und hierauf legt Gott dann wieder eine Verheißung, wenn du den Feiertag heiligst, dann wird der Herr sie über die Höhen der Erde gehen und das Erbe Jakobs genießen lassen. So spricht der Herr. Und der Herr sie über die Höhen der Erde gehen, das ist ein Bild für die Errettung. Dann wird er sie erretten und sie werden fähig sein, das Erbe Jakobs zu genießen. Das ist ein ganz mächtiger Text inmitten von Unsicherheit und beängstigenden Lebensumständen. Und ich glaube, er hat uns auch heute, nach über 2800 Jahren, noch was zu sagen. Weil auch wir inmitten von Unsicherheit und beängstigten Lebensumständen sind. Und uns muss bewusst sein, dieser Text wurde ganz gezielt an das Volk in Judäa gerichtet. Es beschreibt ihre Lebensumstände. Es beschreibt die Situation damals. Wir leben heute und wir leben in einem neuen Bund, weil Jesus gekommen ist und uns erlöst hat. Und trotzdem glaube ich, dass Gott nach wie vor Gefallen daran hat, wenn wir uns unserer Sünde stellen und umkehren. Es geht heute Morgen nicht darum zu gucken, was haben die damals nicht gemacht, muss ich das jetzt auch so machen, sondern ich glaube, der Schlüssel liegt darin, zu sehen, wo sind unsere Sünden, wo sind unsere Verfehlungen. Und dann umzukehren. Und wir dürfen wissen nach 1. Johannes 1, Vers 19, dass Gott treu und gerecht ist. Da, wo wir unsere Sünden bekennen, da vergibt er sie uns gerne. Uns zurücknehmen und den anderen höher achten als uns. Das sieht vermutlich in der Praxis etwas anders aus als damals bei Jesaja. Also, ich wüsste nicht, wann ich hier das letzte Mal einen Nacken gesehen hätte, den ich hätte kleiden können, zum Beispiel. Aber wir haben einen persönlichen Gott, der eben nicht eine religiöse Handlung erwartet. Und wenn wir jetzt einfach nur anfangen würden, das zu tun, was da aufgezählt ist, dann würden wir das Ganze wieder reduzieren auf Gott ist der Automat, ich drücke den Knopf und dann kommt das andere raus und so ist Gott nicht. Wir haben einen persönlichen Gott. Und diese Passagen, die ich mit euch jetzt so durchgeguckt habe, das eine ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das andere ist eigentlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und das ist das Doppelgebot, das wir auch in Markus nachlesen können. Da wird Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und ich glaube, das ist auch für uns der Schlüssel für ein Fasten, das Gott wohlgefällig ist. Damals in Israel war es so, es gab Sünden, es gab eine Religiosität und sie wurden aufgefordert zur Umkehr. Heute gibt es auch Sünde. Auch wir neigen manchmal dazu, einfach eine religiöse Handlung zu machen, als aus inneren Glauben zu handeln. Und auch für uns gibt es die Umkehr. Gott vergibt. Und wisst ihr, das Tolle ist, dass wir in diesem neuen Bund Jesus haben und den Heiligen Geist haben, der in uns das wirken kann, dass wir es schaffen, so zu leben. Dass wir es nicht aus uns heraus tun müssen. Und diese wunderbaren Bilder, die ich euch vorhin vorgelesen habe, ja, dass das Licht hervorbrechen wird, dass die Gerechtigkeit vor uns hergehen wird und die Herrlichkeit Gottes uns nachfolgen wird und dass das Licht hervorbrechen wird. Wisst ihr, wer das Licht ist? Jesus sagt, ich bin das Licht. Durch wen sind wir denn gerecht gemacht worden? Allein durch Jesus. Und da ist diese Verbindung. Und wenn es uns hilft, dass diese Bilder aus Jesaja etwas in uns anrühren, in unserer Seele, wo wir sagen, ja, das wünschen wir uns, dass wir das erleben, dann bringt uns das einfach näher zu Jesus. Und ich glaube, egal, wenn es dir hilft zu fasten und auf was zu verzichten, tu das. Aber es ist immer das Herz, das Gott sieht und in dem er uns begegnen möchte. Und ich hoffe und bete, ich kam mir noch nie so unfähig vor wie heute Morgen, diesen wunderbaren Text euch weiterzugeben und euch zu rufen, echt Gott darin zu begegnen. Und ich finde es schön, wenn wir einfach eine Zeit haben, wo wir uns besinnen, jeder für sich, es geht um jeden Einzelnen, wo stehe ich heute Morgen hier? Wo sind meine Dinge, die ich mit Gott bereinigen muss? Meine Dinge, die ich mit jemand anderem bereinigen muss. Und heute Morgen die Zeit habe und die Möglichkeit habe zu sagen, ich will hier umkehren. Und ich will mich neu diesem Herrn anvertrauen und will neu darum bitten, dass er mir Kraft gibt, alte Wege zu verlassen und neue zu gehen und es zu erleben. Ich wünsche euch, dass Gott euch darin begegnet und mit euch weitergeht. Lasst uns da einfach drüber nachdenken.